Guten Morgen erstmal. Willkommen im Gottesdienst. Ich hoffe, die gestern Abend da waren, die haben sich ein bisschen erholen können. Bei mir war die Nacht sehr kurz. Ich kam noch in meinem Hotel in Wetzlar in eine Hochzeitsgesellschaft. Und die waren noch nicht still vor 1 Uhr in der Nacht. Und da du gesagt hast, ich bin Frühaufsteher, ja, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, war die Nacht natürlich ein bisschen kürzer. Aber es freut mich, dass auch Freunde von mir da sind und Hannelore, vielen Dank, und ihr Mann gekommen sind aus Taufetal. Und ich darf euch heute aus dem, Evangelium eine Botschaft bringen und das vielleicht mit meiner Botschaft etwas zu verbinden, okay? Und jetzt muss ich mir nur etwas, weil ich habe gestern ein bisschen überzogen. Sie gestatten meine gestrige Länge meines Vortrages, aber heute im Gottesdienst möchte ich schon etwas pünktlich sein, wobei jetzt die Uhr stehen geblieben ist. Hier ist es 20 vor 7, okay? Also irgendwie muss bei euch die Batterie ausgegangen sein. Das kriege ich schon hin, okay? Gut, wir sind ja im Gottesdienst und wir dienen Gott und Gott dient uns, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihm die Ehre geben, nicht nur jetzt am Sonntag, aber ganz speziell an diesem freien Tag eigentlich, der für manche ein freier Tag ist, und wo wir hergehen und ihm die Ehre geben. Ich würde das so machen, dass ich erstmal das Predigtthema, sagte Andreas ja schon, zwei Schurken treffen Gott, Zachäus und Josef Müller. Wie Gott verändert, heißt das zweite Unterthema. Das steht alles in Lukas 19, in den Versen 1 bis 10. Und da wir im Gottesdienst sind, möchte ich mich an den Bibelvers, den möchte ich zuerst mal vorlesen, und dann gehe ich ein bisschen in den Text rein und möchte da Parallelen ziehen zwischen dem Zachäus auf dem Maulbeerfeigenbaum und dem Josef Müller. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mit dem Bibeltext beginnen. Und da heißt es: Und er kam nach Jericho, also Jesus, und zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Er war Oberzöllner und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer denn dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können, denn dort sollte Jesus vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, zu Zachäus: Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und Zachäus kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und alle, die es sahen, die murrten und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst oder betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Und da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn er ist ein Sohn Abrahams. Und der letzte Vers, man nennt ihn auch Schlüsselvers, der sollte eigentlich das ganze Kapitel, wie auch immer, zusammenhalten, der lautet: Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Predigttext, um den sich heute meine Predigt handelt. Ich war mal mit einem Pastor unterwegs, der hat mich mal eingeladen nach Frankfurt, ich weiß nicht mehr, wie die Gemeinde hieß, und dieser Pastor, manche kennen ihn vielleicht vom ERF oder von wie auch immer, von Stunde des Höchsten in Bibel-TV, Heiko Bräuning, der hat mir damals zu diesem Text Fragen gestellt. und die waren so gut, dass ich die eigentlich aufgeschrieben habe und jetzt mir selber eigentlich wieder stelle, um diesen Text zu erschließen. Und es erinnert mich immer daran. Und mal schauen, wie weit wir kommen von den Fragen. Das hängt davon ab, wie meine Uhr repariert wird da hinten und ob das noch geht. Wenn nicht, dann brauche ich ein Handzeichen so nach einer halben Stunde. Und zwar Zachäus, Oberzöllner und sehr reich. Wie ein Josef Müller, alles gehabt und doch irgendwie auf der Suche nach mehr. Warum diese innere Unzufriedenheit bei Menschen, die doch vermeintlich alles haben? Und das war die Frage. Und ich bin gestern schon ein bisschen drauf eingegangen. Mein Tenor ist, wenn man alles hat, was man so, also dass man zufrieden sein könnte, dann gibt es immer noch etwas, was man mehr möchte. Und ich habe gestern auch gesagt, das ist ja gut so, weil auch Wünsche, also wenn wir keine Wünsche mehr hätten und keine Ziele mehr, dann wäre das Leben ziemlich, wie sagt man gleich, traurig oder irgendwie, ja, vielleicht sogar deprimierend. Wir arbeiten, wir machen etwas, es ist auch unser Motor in irgendeiner Weise. Für manche ist auch der Motor unser Herr, dass er mal ins himmlische Jerusalem kommt und ihn dort feiert und dort Jesus sieht. Das gibt eine Party, okay? Die ist nicht zu vergleichen mit unseren Partys hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur jung, aber nicht mehr ganz so jung, aber ich sag mal so, ich freue mich auch, wenn es irgendwann mal so sein sollte. Mein Vater ist mit 97 Jahren nach dem Mittagessen friedlich eingeschlafen. Was für ein schöner Tod. Ich weiß jetzt nicht, was er zu Mittag gegessen hat. Ich weiß nur, ein Pilzgericht war es nicht, okay? Also auf der Couch einfach eingeschlafen. Das ist echt schön. Aber zurück zu dem Text, warum will man immer mehr? Bei den jungen Menschen, also ich kann mich noch an mich erinnern, am Anfang war es so ein Mofa, dann oder Fahrrad, dann war es ein Mofa, dann war es ein Auto, dann war es ein größeres Auto. Wenn sie Familie haben, dann ist es nur so ein bisschen noch größeres Auto. Ein Bekannter von mir hat 5 Kinder, der braucht einen 7-Sitzer, okay, damit er seine Kinder fahren kann. Und dann später vielleicht in einer Midlife-Crisis muss es ein Motorrad sein oder irgendwie, was weiß ich, ein Sportwagen. Und später wird es wieder ein normales Fahrzeug. Aber es ändert sich immer etwas. Man hat immer etwas, was man haben will, was man Ziele haben will. Und das ist das Interessante. Bei mir wurde das Ziel eigentlich zur Gier. Und ich wiederhole mich da, die Gier ist der Wurzel allen Übels. So steht es auch in der Bibel. Und immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, wenn man da außerhalb der Spur gerät, immer mehr zu haben zu wollen, dass man da wirklich abdriftet, so wie bei mir, und diese Gier, ich will nicht sagen krankhaft wird, aber eine Sucht wird. Und wir sind heute teilweise ja in dieser Welt, und viele Menschen haben Süchte. Also ich denke nicht nur an Zigaretten, Alkohol und Drogen, sondern ich denke auch an Pornosucht. Ich denke an Arbeitssucht, an Computersucht. Wenn Sie mit dem Handy sehr viel zu tun haben, ein Freund von mir, Dr. Johannes Hartl, legt immer sein Handy 14 Tage weg und fährt in Urlaub oder so. Versuchen Sie es mal, das ist wie beim Kaffee. Wenn Sie kaffeesüchtig sind, dann hören Sie mal auf, mal eine Woche ohne Kaffee, Sie überleben es, glauben Sie mir es, okay? Also es wird gehen. Es ist manchmal eben das Wichtige, wer hat was im Griff? Habe ich die Sucht im Griff oder hat die Sucht mich? Und ich muss sagen, ich war süchtig damals nach Geld hauptsächlich, immer mehr Ehre, Luxus und diese Welt. Und diese Welt hat es mir eigentlich nicht gegeben. Ich habe auch gestern erzählt, ich hatte alles, was man sich so denken kann. Chauffeure, Bodyguards, Köche, Bootspersonal, alles eigentlich unsinniges Zeug, was man nicht braucht zum Leben. Aber mein Herz war leer. Mein Herz hatte eine Sehnsucht nach etwas, nach dem ich immer gesucht hatte. Heute ist es gefüllt von Jesus, von Gott. Und das macht mich glücklich. Und das macht mich zufrieden. Und das gibt mir eine ganz andere Lebensperspektive wie früher. Und ich treffe immer auf Menschen oder sehr oft auf Menschen, die so eine innere Unzufriedenheit haben. Und ich kann Ihnen da nur sagen, wenn Sie wissen, auch, oder ich hoffe, Sie wissen, dass diese Unzufriedenheit und Sehnsucht eine Sehnsucht auch nach Gott ist. Und da haben Sie schon eine Antwort für Ihre Kollegen, Mitbürger, Nachbarn oder Chefs oder wie auch immer, die vielleicht auch so unzufrieden sind. Nämlich Unzufriedenheit ist etwas, was wirklich auch auf die Gesundheit schlagen kann. Ich kenne leider, ja, sehr viel möchte ich nicht sagen, aber ein paar Leute, die sehr unzufrieden sind, die sind immer mit allem unzufrieden. Also denen kannst du es nie recht machen. Und gerade diese Menschen brauchen eigentlich die Liebe Gottes, die ins Herz kommt, die das Herz füllt und die den Menschen eine neue Perspektive gibt. Wir leben hier in einer gefallenen Welt und es wird immer Unzufriedenheit geben. Und wie gesagt, ich hatte gestern auch erwähnt, wir haben so viele Mitbürger, die aus dem Ausland kommen, denen es nicht so gut geht. Und die hier mit einem Paket, mit der Aldi-Tüte ankommen oder wie auch immer. Und uns geht es relativ gut. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben etwas, wo wir fahren können, sei es ein Bus oder ein Auto oder völlig egal. Aber wir leben schon in einem Art, ich sag mal so, Luxus oder in einer Sache, wo wir wirklich zufrieden sein können. Und diese Unzufriedenheit, diese Vermeidbare, die war auch bei Zachäus da. Zachäus, ich glaube, brauche Ihnen nicht viel in der Gemeinde erzählen. Der war Oberzöllner, hat für die Besatzungsmacht, für die Römer gearbeitet, dort Steuern und Zoll kassiert und hat Aufschläge drauf gehabt und die für sich behalten. Und als Oberzöllner wird er gutes Geld auf die Seite gebracht haben. So nimmt man an. Und deshalb war er natürlich verhasst oder nicht geliebt bei den Leuten, auch ausgeschlossen aus der Gemeinde. Trotzdem sagt Jesus auch, er ist ein Kind Abrahams, weil man auch sehen muss nach den Gründen und warum. Das gibt jetzt das Evangelium hier nicht her, aber wie gesagt, ich möchte das nur erwähnen. Weiter im Text, er war klein von Gestalt, dieser Zachäus. Das hört sich so an, als ob er mit sich unzufrieden war. Als ob er oft Spott und Hohn ausgesetzt war. Als Mensch mit Handicap, Josef, so fragte mich der Heiko Bräuning, warst du auch vermutlich oft in der gleichen Situation? Hadert man da nicht mit sich und seinem Schöpfer? Das ist eine gute Frage. Manchmal sagt man so sportlich gesagt, shit happens, okay? Manchmal passieren halt Dinge, die man nicht ändern kann. Aber unzufrieden hadert man da mit einem Schicksal? Muss das immer mir passieren? Und dies und jenes? Ich glaube, man muss differenzieren, weil es gibt ja so eine self-fulfilling prophecy. Ich habe gelernt, das, was man ausspricht, das hört auch der Kopf, also was der Mund ausspricht, deswegen haben wir zwei Ohren. Und manchmal erfüllt sich das selber, wenn ich sage, ich kann das nicht, das schaffe ich nie und wie auch immer. Kein Wunder, dass du es dann nicht schaffst, okay? Und das passiert oft. Und man muss immer das Positive sehen. Ich hatte gerade so ein netten Ding hier, ich musste mein Auto tanken und er hat gesagt, machen wir es doch gleich vor dem Gottesdienst und wir sind hier gleich auf die nächste Tankstelle, also eure Gemeinde, also eure hier Ortschaft hat keine Tankstelle. Und dann sind wir losgefahren und ich habe so ein Rutschbrett, wo ich ein bisschen, weil ich habe meine Schultern verletzt, aus dem Auto raus rutsche in den Rollstuhl. Und er nimmt das Rutschbrett, ich denke mal, er legt es jetzt hinten rein oder irgendwo. Und ich war selber schuld, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Und wie wir dann beim Aussteigen waren, wieder zurück vom Tanken, dann habe ich gesagt, wo hast du das Rutschbrett hingelegt? Und hat im Auto gesucht und dann wusste er selber nicht, wo es war. Er hat es aufs Dach gelegt. Das ist natürlich eine dumme Geschichte, wenn der Fahrer nicht weiß, dass da oben mein Brett liegt, okay? Und es ist ein Rutschbrett, also es rutscht. Aber Andreas und er, sie sind die Strecke abgefahren und da vorne in der Ecke haben sie es gefunden irgendwo. Ja, sowas passiert, aber man muss auch, man muss nicht sagen, es passiert mir immer oder warum muss das passieren. Man muss mehr auch an die praktischen Dinge im Leben denken, wie auch immer. Es ist übrigens nicht das erste Ding, was auch ich auf dem Dach schon vergessen habe. Ein Rutschbrett noch nicht, aber so Sonnenbrillen oder irgendwas oder sogar schon Kissen, also wie auch immer. Also, aber es hat sich immer alles gefunden. Ja, der Zachäus, der war klein von Gestalt. Und das ist halt, dass manchmal wir auch Menschen verspotten, wenn sie nicht so der Otto-Normal-Verbrauchertyp sind, okay? Wenn sie vielleicht dicker sind oder wenn sie vielleicht groß sind oder irgendwas anders oder nicht so angezogen sind, wie wir es uns vielleicht vorstellen, ändert das was am Menschen? Eigentlich, ich glaube nicht. Weil meistens steckt auch ein Grund dahinter, okay? Also ich selber habe mal 110 Kilo gewogen, muss ich dazu sagen. Und es war im Rollstuhl nicht gerade vorteilhaft. Und ich habe dann 37 Kilo abgenommen, weil ich konnte mich nicht mehr im Spiegel sehen. Männer sind ja nicht eitel, okay? Das wissen wir ja, die Damen wissen das. Aber ich konnte mich nicht mehr im Spiegel sehen und habe dann wirklich in einem halben Jahr 37 Kilo abgenommen. Und und ohne einen Tag Hunger zu haben. Ich habe aber keine Diät gemacht, ich habe nur die Ernährung umgestellt. Und das kann ich jedem raten, ein bisschen gesünder zu essen oder manche Sachen eben nicht zu essen. Aber das nur nebenbei. Und da ist auch dieser kleine Zachäus, der überall nicht geliebt wird, sage ich mal so. Und der sah natürlich über die Menschen nicht drüber. Sie müssen sich das vorstellen, das ist ähnlich wie bei mir. Darum sitze ich meistens immer im Gottesdienst auch bei uns in der Gemeinde vorne, weil meistens steht einer vor mir und dann ist dunkel, okay? Also ich schaue dann schon, dass ich irgendwo einen Platz kriege, dass ich noch vorsehe. Aber man fühlt sich dann halt doch irgendwie, man möchte doch was mitkriegen, die Lieder kennt man auch, da brauche ich nicht an die Wand schauen, den Text hat man da meistens irgendwo drin. Aber wenn man kleiner ist oder wenn man im Sitzen ist, dann ist es so, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass der Zachäus diesen Jesus sehen wollte. Die Attraktion kommt. Vielleicht hat er auch schon was von Jesus gehört. Aber er denkt sich halt, wie kann das, den möchte ich halt sehen. Und so stieg er auf diesen Baum darauf. Und Sie müssen sich mal vorstellen, wenn ihr, sage ich mal, Sparkassendirektor oder Volksbankdirektor mit einem Anzug zum Beispiel da auf so einen Baum raufsteigt und schaut da oben runter. Da werden die Leute natürlich genauso gelacht haben und mir gesagt haben, schau da den mal an, wie die Affen da steigen auf den Baum raus. Und ich glaube, dass diese Unzufriedenheit, aber man muss eins bewundern, dass er dies überhaupt gemacht hat, okay? Und ich glaube, manchmal ist es auch gut, eine Selbstcourage zu haben, wenn wir wissen, wir sind vielleicht in den Augen mancher kleiner, also jetzt nicht nur optisch, sondern vielleicht unterlegen. Danke, stell's einfach da drauf. Ja, genau. Und dann sollten wir natürlich uns auch überlegen, wie wir, ich sag mal, klein von Gestalt. Wir haben ja eine gute Message eigentlich. Und wir müssen uns auch trauen, unsere Message, also das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, auferstanden ist und wer Jesus im Herzen und annimmt, der wird nimmer mehr sterben und wird leben, auch wenn er stirbt, so heißt es im Evangelium. Und ich glaube, diese Botschaft ist die beste Botschaft der Welt. Ihr müsst es immer mal vorstellen. Ich sage heute, ich weiß es nicht, ob ich das gestern, glaube ich, habe das gestern auch gesagt. Wenn jemand heute verunglückt auf der Autobahn, dann kommt teilweise der Rettungshubschrauber und da werden Kosten produziert. Vielleicht ist ein halbes Jahr oder Jahr mit einem komplizierten Verletzung im Krankenhaus und das kostet Hunderttausende von Euro. Und er stirbt irgendwann trotzdem einmal am Ende des Lebens. Und wir haben die beste Botschaft der Welt, nämlich Jesus sagt uns, wenn wir sterben hier auf dieser Welt, dann geht's erst richtig los. Das Beste kommt noch. Und das ist das Schöne dran. Und da, das ist eine Freude. Die jungen Leute, ich sag mal, denen, das ist noch weit weg, okay? Da, man, klar, aber auch bei den jungen Menschen ist es so, es kann manchmal dumm laufen im Autoverkehr, dort und dies und jenes. Man rutscht aus und es kann immer irgendwo passieren. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und dann kann es schnell vorbei sein. Und dann denke ich mir, es ist nie zu früh und selten zu spät, wenn man sagt, dass man sein Leben Jesus übergibt. Und Jesus mit Jesus lebt und sagt, hey, Jesus, Heiliger Geist, sag mir, wo es hingeht. Ich weiß es nicht, soll ich die Ausbildung machen, soll ich das Studium machen? Was hast du für mich geplant? Und ich sage den Menschen immer, das ist auch wichtig, das möchte ich auch heute zum Besten geben, Gott hat immer einen Plan für jeden Einzelnen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen wir auf der Welt haben, aber Gott hat für jeden einen Plan. Und wenn wir in seinem Plan laufen, dann sind wir safe. Dann kann immer was passieren, Kleinigkeiten und so, aber das sind manchmal auch Prüfungen. Habe ich das Vertrauen, dass er mich da durchträgt oder nicht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hatte allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe nie eigentlich mit meinem Schicksal gehadert, so wie es in diesem Ding steht. Ich habe einen Unfall gehabt mit 16 konnte ich einen Führerschein machen, um meinem Vater zu helfen, mit einer Sonderprüfung beim Münchner TÜV. Und mit 17 vom Tanzen heimgefahren in der Früh um 2 und wuff, eingeschlafen, so einen Sekundenschlaf und von der Fahrbahn ab und ja, und seitdem sitze ich im Rollstuhl. Seit 51 Jahren, ich merke das gar nicht. Also, wenn ich heute habe ich es gemerkt, wie ich mein Rutschbrett verloren habe. Also da. Aber ansonsten ist es für mich reine Routine, auch bei der Lufthansa, wenn ich fliege, ich habe da gibt es gewisse Codes, die man denen sagt am Telefon beim Buchen und dann wissen die, wo der Rollstuhl hinkommt, der kommt ins Crewgepäck, ins Belly One, das ist alles so ein Automatismus und dann ist er hernach wieder auf der Maschine, der Rollstuhl, also das ist alles sehr gut. 1973, wie ich den Unfall hatte, da war das Nowhereland, da war das wirklich Entwicklungsland, da gab es keine abgesenkten Bordsteine. Wie mein erster Lufthansa-Flug von München nach Bremen, da kam dann in Bremen, die haben schon Telex geschickt, da kommt einer im Rollstuhl oder so, da kam dann so vorne rein ein Mütterchen mit so einer Kreuzhaube und so einem Täschle. Dann habe ich gesagt, was will die hier? Ich brauche einen starken Mann, der mir die Treppe runterhilft, okay? Aber das ist heute alles geregelt. Damals war es Pionierszeit. Aber ich habe irgendwie nie gehadert mit einem Schicksal, weil ich will Ihnen eins weitergeben. Und deswegen, ich wiederhole es immer wieder, ich spreche in Universitäten und sehr viel in Schulen. Und nicht nur in christlichen Schulen. Auch die christlichen Schulen, so wurde mir immer wieder berichtet, haben 90% Nicht-Christen, also Schüler. Weil die Eltern wissen, bei den Christen oder bei den christlichen Schulen, da gibt's noch Werte. Da werden noch Werte vermittelt. Und deshalb bin ich in so einem Schulverband, in so einem Deutschen, wo ich immer wieder eingeladen werde, in der Aula der Schule eben da meine Vorträge oder meine Geschichten zu erzählen. Da spreche ich auch ein bisschen anders, ein bisschen kindlicher. Und das macht mir auch viel Spaß. Aber ich will nur sagen, mit dem Schicksal habe ich eigentlich nie gehadert, weil ich den jungen Menschen auch immer weitergebe, das, was passiert und man nichts ändern kann, da sollte man nicht dran hängen, sondern man sollte an dem hängen, wie man das Leben verbringt. Ich habe nie gefragt, was kann man nicht mehr tun im Rollstuhl. Ich habe gestern das Beispiel gesagt, ich konnte jetzt nicht mehr die Berg rauf klettern. Bei uns heißt es kraxeln, okay? Also die Berg rauf. Aber ich habe immer entdeckt, wo der nächste Lift ist, okay? Und dann fahre ich halt mit dem Lift drauf. Das ist überhaupt kein Problem. Und man, es ist wie bei Jesus, wenn manchmal eine Tür zugeht, dann muss man die Augen offen halten, wo eine Tür offen ist oder wo eine Tür aufgeht. Und das ist immer so. Bei mir sind manchmal viele Türen zugegangen. Ich war im Gebetshaus Nachtschichtleiter der Gebetsschicht. Wir haben 24/7 Anbetung im Gebetshaus und Musik, Lobpreis rund um die Uhr, Livebands, alle 2 Stunden der Wechsel. Und ich habe so viele Dinge gesehen, die Wunder gesehen und auch Wunder erlebt, auch bei anderen Menschen. Und immer wieder gesehen, man soll vorausschauen und nicht in den Rückspiegel. Also Rückspiegel ist schon gut, manchmal auf der Autobahn auch sehr gut. Wenn man links fährt, dann muss man in den Rückspiegel schauen. Und vielleicht kommt ein Auto, Jesus saved my life. Und das ich geschenkt bekommen habe, und da fahren dann manche Leute mit dem Daumen voraus, also man möchte ganz groß Jesus drauf. Und manchmal ist es mir 2-mal passiert, hat jemand aufs Auto gespuckt, okay? Dafür gibt's Waschanlagen, okay? Also da hatte ich kein Problem. Gehen wir im Text weiter. Jesus fordert auf, runterzukommen vom Baum, vom hohen Ast, vom Ross, auf dem man sitzt. Du, Josef, bist wortwörtlichen Sinnes auch runtergekommen. Wie wird man fertig mit der Situation, dass man alles verliert, dass alles auf dem Spiel steht, dass man Angst hat um seine Existenz? Das ist eine gute Frage. Ich habe damals, wie ich zu Jesus kam und Sie wissen vielleicht, im Gefängnis war, da ist mir alles weggebrochen. Zu Recht, also ich möchte sagen, alles habe ich verursacht und Strafe muss sein. Es wäre schlimm, wenn ich da keine Strafe erhalten habe. Durch meine Gier kam ich vom geraden Weg ab und wurde immer gieriger und bin sogar eben als Steuerberater, der eigentlich einen sehr ehrbaren Beruf hatte und eigentlich ganz korrekt war, aber vor lauter Gier kam das so stückchenweise. Und wie gesagt, ich hätte zu allen Dingen Nein sagen können, aber ich habe es nicht getan. Und deswegen ist es mein Fehler oder meine Sünde oder mein Gesetzesbruch gewesen. Und so kam ich ins Gefängnis. Das alles ist weggebrochen. Das Geld hatte ich weg. Meine ganzen Immobilien waren weg. Mein Besitz waren weg. Die Autos. Meine Frau hat mich verlassen. Nur einer war da. Und das war Gott. Ich hatte einen ganz interessanten Traum, den erzähle ich ganz selten. Ich hatte einen Traum, gerade in der Zeit, wo ich Jesus kennenlerne, da bin ich über einen See, wobei ich muss eins dazu sagen, ich habe mich 51 Jahre lang im Rollstuhl nie im Traum im Rollstuhl gesehen. Ich habe mich immer gehend gesehen, ich weiß nicht warum, okay? Oder tanzend, aber nie im Rollstuhl. Und Träume kann man ja nicht beeinflussen, die kommen halt. Und ich habe geträumt, ich gehe über einen zugefrorenen See. Niemand ist da, der See hat ein dickes Eis, nichts kann passieren. Und da gehe ich über diesen See und plötzlich ist da ein Loch und ich falle da in das Loch rein. Eiskaltes Wasser. Und ich versuche, mich natürlich mit den Händen wieder rauszuziehen. Also bei 110 Kilo, die ich damals hatte, wahrscheinlich schwierig unterfangen, heute vielleicht nicht, wo ich es schaffen würde, aber die Versuche waren immer mehr, die Hände sind immer mehr eingefroren, der Körper wurde kalt, weil ich ja in dem kalten Wasser war und irgendwann realisierte ich, ich schaff's da nicht mehr raus. Ich glaube, das wird mein Ende meines Lebens sein. Ich habe nur geschrien, aber es war ja niemand da, der mich gehört hat. Und dann habe ich in ein paar Sekunden in meinem Traum mit meinem Leben abgeschlossen. Ich gehe jetzt unter, vorbei, aus. In dem Moment kam in meinem Traum ein Mann, ich habe das Gesicht nicht gesehen, aber es war ein starker, großer Mann und der hat mich mit seiner starken Hand herausgezogen, hat mich in die Arme genommen und hat mich rausgetragen an das Ende des Sees, an das Ufer und hat mich dort in bereitstehende warme Decken gewickelt. Wow. Und dann bin ich leider aufgewacht. Schade. Aber das ist, glaube ich, auch so mein Leben gewesen. Ich bin eigentlich auf sicherem Terrain unterwegs gewesen. Guter Job, gute Frau, Auto, Haus, alles. Und plötzlich falle ich in ein Loch. Aber Jesus ist da, Gott war da. Sie können sich natürlich vorstellen, dass ich das als Metapher sah, dass Gott mich da gerettet hat. Und das, glaube ich, ist etwas, was eine Zusage, was Gott mir schon gemacht hat, bevor ich ihn eigentlich näher kannte. Gott ist immer da. Und selbst wenn du runterkommst vom Ast oder runterkommst vom hohen Ross oder wie auch immer, Geld hat mich damals, muss ich auch sagen, arrogant und überheblich gemacht. Heute habe ich das wieder verloren. Heute bin ich zurück zu dem, wo ich aufgewachsen bin, in einem gut bürgerlichen Elternhaus in der Nähe von München. Alles so brav und schön und lieb und nett. Mein Vater war Beamter, war Polizeikommissar, also Kriminalkommissar. Meine Mutter Operationsschwester. Und heute bin ich zufrieden und nicht mehr gierig. Und ich glaube, diese Zufriedenheit, die hat mir auch Gott geschenkt. Ich muss nicht alles haben. Ich muss nicht alles machen. Menschen, die Gott nicht kennen, so hat man es mir mal gesagt und das glaube ich auch und das sehe ich auch, die müssen in ihrem begrenzten Zeitraum des Lebens alles reinpacken, weil nach dem Leben gibt es ja wahrscheinlich bei denen oder aus vielen Gesprächen gibt es ja nicht mehr viel. Dann ist aus und vorbei. Also da muss ich natürlich schauen, dass ich alles in der begrenzten Zeit reinpacke. Aber wenn ich weiß, danach beginnt eigentlich die Ewigkeit. Und mich fragen manche Menschen, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe das auch mal gehört, wenn du in eine Bibliothek gehst oder eine Bücherei, die voll ist mit Büchern, bis 2-3 Stockwerke in so eine alte Buchgeschäft oder Bücherei. Und dann nimmst du ein Buch raus und dann nimmst du die erste Seite. Und vielleicht von der ersten Seite nur, das ist die erste Zeile. Das ist unser Leben. Und der Rest der Bücher ist die Ewigkeit. Und und ich muss sagen, ich habe so viele Menschen auch im christlichen Bereich kennengelernt, dass ich glaube, ich Ewigkeit brauche, wenn ich die mal im Reich Gottes treffe, okay, um mich mit den Menschen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns. Ich hoffe doch. Mal irgendwann in himmlischen Jerusalem. Dann sagen sie, kannst du dich an Made Mühlen erinnern? Dann werde ich sagen, ja, da gab es einen guten Kaffee. Und einen netten Pastor, entschuldige Andreas. In der anderen Richtung natürlich. Zuerst den Pastor, dann den Kaffee. Und es waren nette Leute. Ich habe mich so nett unterhalten mit den Menschen hier. Und dann, wie gesagt, also ich habe heute keine Angst, nicht letztes, ich hatte vor 2 Jahren eine Herzoperation, 3 Bypass und Halsschlagader und alles. Also ich habe keinen Herzinfarkt gehabt, gar nichts, aber ich wurde rund erneuert in allen Dingen, muss ich dazu sagen. Heute bin ich gefeit kann man ja nie sagen, vom Herzinfarkt und von einem Schlaganfall. Es wurde alles durchgeputzt und durchgereinigt. Aber da stand schon ganz schön haarig, wenn du so eine Herz-OP, wer das schon mal gemacht hat, das ist kein Zahnarztbesuch. Ich musste sogar Zähneputzen neu lernen, okay? Also das die ganze Motorik, wenn dein Herz 4 Stunden stillsteht und auf einer Maschine dich ernährt, so eine Herz-Lungen-Maschine dich weiterbringt, das nimmt der Körper übel. Aber ich bin aufgewacht und das Einzige, was ich rausgebracht habe, war Halleluja, okay? Preist den Herrn. Ja, der Herr gibt auf euch ab und nicht nur auf den Josef Müller, sondern auf sie genauso. Werden wir uns immer wieder bewusst, unter welchem Schutz wir stehen. Jesus sagt, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Anscheinend, so war die Frage, hat er bei Zachäus und bei dir das Verlorene gesehen. Schon längst vor der Wende hattest du auch ab und zu das Gefühl, so hat mich der Heiko gefragt, auf verlorenen Posten zu sein, dass du die Situation so verfahren ist, dass alle Hoffnung verloren ist? Kennen Sie sowas? Man denkt, was kommt jetzt noch? Und es kam dann noch, okay? Und das ist etwas, wo wir wirklich auch unser Vertrauen in Gott stärken müssen. Auch wenn die Stürme toben und alles Mögliche auf uns eingeht. Wir leben nicht im Glauben, im Schauen, wir leben im Glauben. Und das ist manchmal sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu sagen. Ich habe sehr viel mit den jungen Leuten auch im Gebetshaus Augsburg zu tun und sehe auch deren Probleme und sehe auch das, was sie sehen. Das sind nicht meine Probleme, aber Gott will sie auch lösen. Und darum ist bei uns und auch bei Ihnen und bei euch, bei jedem Einzelnen, immer wieder wichtig, sein Leben Jesus zu geben und sagen, du bist der Herr in meinem Leben. Und nicht, ich bringe dir meine Probleme, bitte löse sie. Und am Ende des Gebets nehme ich es wahrscheinlich dann wieder mit, okay? Ich muss sie dort lassen. Es ist Jesus Sache, wie lange er braucht, dieses Ding zu lösen. Und sein Plan ist immer besser wie unserer oder wie meiner. Und ich wache in der Früh auf und sage am Morgen, schon im Bett, hey, Heiliger Geist, ich bin gespannt, was du heute für mich vorbereitet hast. Es wird ein Abenteuer werden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns auch immer wieder dem Plan Gottes ausliefern. Früher bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, oh, den musst du anrufen und das musst du noch machen und der unangenehme Termin und so. Wissen Sie, wie der Tag dann beginnt? Genau so. Weil ich meinem Körper und meinem Geist schon sage, oh, das wird ein schwerer Tag. Heute, wenn ich aufstehe und oder nach dem Aufwachen sage, ich bin gespannt, was du heute für mich vorbereitet hast, da kann ich mich hängen lassen, da kann ich mich fallen lassen. Und glauben Sie mir, der Tag wird abenteuerlich. Auch heute schon hat er abenteuerlich mit meiner Suche nach meinem Rutschbrett begonnen, okay? Aber er ist noch nicht zu Ende. Jetzt kommen die guten Sachen, okay? Ich meine, dass man das Brett gefunden hat, ist auch schon sehr gut. Aber Sie wissen, was ich meine. Trauen Sie sich wieder was zu. Trauen Sie sich zu, diesem Gott zu vertrauen. Nicht immer alles selber machen. Ich kann das schon, ich mache das schon. Ich konnte auch als Steuerberater meine Finanzen gut im Griff haben. Aber wie vermessen ist es denn von einem Menschen, dass er denkt, Gott könnte es nicht besser machen als ich. Also ich mache das schon. Ich habe das ja gelernt. Und das hat ein bisschen was mit Demut zu tun. Und steht ganz gut, immer wieder demütiger zu sein. Und immer wieder, und das ist mir wichtig, wenn ich Menschen diene, ich will gar nicht auf so einer Bühne stehen, ich will lieber bei Ihnen unten und mit Ihnen sprechen, aber die Hinteren sehen mich dann nicht so. Und ich bin gern unter Menschen und unterhalte mich mit ihren Problemen und bete für sie. Weil durch Beten können sie sehr viel verändern. Mehr, als dass wir vielleicht sehen. Weil Beten ist etwas, was in der übernatürlichen Welt unglaublichen Türen öffnet. Wie gesagt, auch wenn es wir nicht immer sehen. Und mein zweiter Tipp ist, bleiben Sie dran am Beten. Hören Sie nicht auf, wenn morgen nichts passiert, dann sagen viele, ach, Beten hilft auch nicht. Ich habe 6 Wochen lang für meine Augen gebetet. Man hat zu mir gesagt, ich werde eine Netzhaut, meine Netzhäute sind kaputt. Ich werde ihnen, dadurch, dass ich schwerer Diabetiker früher war und das gar nicht beachtet habe und nicht daran mein Essen und alles eingestellt habe, da muss ich dazu sagen, haben sie meine Augen verändert. Und ich habe 6 Wochen lang gefleht, gebetet, getan. Und plötzlich hatte ich weiß nicht, wie es passiert ist, 2 neue Netzhäute. Die kann man nicht verpflanzen. Noch nicht, okay? Und nach meiner Meinung und Information von Augenärzten. Aber ich hatte plötzlich 2 neue Netzhäute. Und der Augenarzt war total verwundert, wo ich die her habe. Ich habe gesagt, dann aus dem himmlischen Ersatzteillager, okay? Das sind Wunder, die passieren. Mir passieren manche Dinge, also ich bin nicht nur auf einer Straße voller Wunder. Gott hätte auch verhindern können, dass ich eine Herzoperation hatte oder irgendwas anderes. Da musste ich durch, aber ich merkte, dass Gott mit mir war, dass ich nicht allein bin. Und das will ich Ihnen auch heute zusprechen. Sie sind nie allein, genauso wie Zachäus, dieser Sünder. Gott ist immer mit uns. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran. Und ich will schon langsam die Kurve kriegen. von der Zeit her. Wichtig ist auch etwas, wo ich immer wieder frage, wenn ich in Gemeinden gehe, lieber Gott, was willst du mitteilen? Was soll ich als dein Werkzeug den Menschen hier in Mademühlen mitgeben, okay? Und weil ich mir denke, wenn euer toller Pastor oder Prediger oder wer auch immer hier spricht, die kennt man ja und da hört man dann schon zu, aber mit vielleicht mit einem Dreiviertelohr. Aber wenn jetzt so ein verrückter Müller aus München da irgendwie käme, den hört man ein bisschen vielleicht besser zu oder wie auch immer. Und dann sage ich, lieber Gott, das wäre doch die Möglichkeit, dass du den Menschen etwas weitergibst. Und zwar, ich habe zwei Dinge, die ich am Schluss dieser Predigt hier lassen möchte. Das erste ist das, wir müssen so, also ich sage immer, ich habe den Eindruck, dass Gott, also das Thema Gott spricht und so, da sage ich lieber, ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir gesprochen hat. Bei so langen Autofahrten von München, da hat er ja Zeit, zu mir zu reden. Und ich habe den Eindruck, dass er mir gesagt hat, wir müssen alle, und auch hier in der Gemeinde, das betrifft jeden, das betrifft mich genauso, immer mehr lernen zu lieben, andere Menschen zu lieben. Unsere Nachbarn, unseren Mann oder Ehepartner und unsere Kinder, das bringen wir ja noch gut hin. Und uns selber, das schaffen wir auch irgendwie, uns zu lieben oder zu akzeptieren. Aber die Menschen, die wir nicht lieben, oder den Nachbarn, der schon wieder so dumme Bemerkungen macht, oder irgendjemand oder die Verkäuferin, die wir nicht ausstehen können, oder die im Radio, die wir gar nicht hören können, irgendwie, weil die nicht so jetzt vielleicht auf unserer oder meiner Welle liegt. Gerade die stellt uns Jesus, stellt uns Gott vor Augen, um die Menschen wieder zu lieben. Und ich glaube, wir sollten anfangen, auch bei unseren Kindern und bei unseren Eltern. Das ist meine Botschaft von heute auch mit. Wann haben Sie Ihren Kindern zuletzt mal gesagt, die vielleicht erwachsen sind, ich liebe dich? Oder wann haben Sie Ihren Eltern, liebe Kinder, oder Ihren Großeltern, liebe Eltern, wie auch immer, also sowohl Nachfolge als auch, also Nachfolge als auch Vorfahren, gesagt, dass Sie sie lieben? Und wenn ich sie jetzt da im Herz treffe, dann machen sie das heute. Dann sagen sie zu ihren Kindern oder zu ihren Eltern oder rufen sie sie an und sagen sie, dass sie sie lieb haben. Mein Vater konnte das nie zu mir. In 97 Jahren, das war eine verhärtete, ich sag's nicht entschuldigend, aber er war Kriegsgeneration. Und die sind im Krieg so hart geworden. Es war ja keiner im Krieg, also jeden, den ich getroffen habe von den Älteren, die waren alle irgendwie im Ersatzteillager oder irgendwo, gekämpft hat sowieso keiner. Also irgendwie kann da was nicht stimmen. Aber die Menschen sind vielleicht traumatisiert. Und sie konnten, mein Vater konnte nie sagen, dass er mich lieb hat. Wie ich Jesus kennengelernt habe, habe ich es ihm gesagt. Und seine Reaktion waren Tränen. Er konnte es nicht zu mir sagen. Aber mir haben die Tränen genügt. Okay? Und deshalb, solange wir uns noch sehen mit unseren Kindern und wenn ihre Kinder gestorben sind oder ihre Eltern, wissen Sie was? Sagen Sie es ihnen trotzdem. Sie ersparen sich ihr Telefonat, aber Sie reden. Sagen Sie, Papa, Mama oder meine Kinder, ich liebe dich. Und es muss ihnen wenn es ihnen schwerfällt, es muss ihnen über die Lippen kommen. Lernen wir wieder zu lieben und nehmen Sie vielleicht heute meine Aufforderung wirklich ernst. Und wenn es nur 5 machen hier oder wenn es nur 3 machen, dann ist es rentiert, dass ich es gesagt habe. Denken Sie daran, wenn Sie hier die Gemeinde verlassen, wen Sie anrufen, mit wem Sie reden und nehmen Sie es nicht für den Wind. Machen Sie es, weil wenn Sie es heute nicht machen, dann machen Sie es morgen auch nicht. Das ist die erste Botschaft. Und die zweite ist die, die ich gestern auch schon sagte, wir müssen wieder zurück zur ersten Liebe. Menschen, die schon länger im Glauben sind, die schon länger Gott kennen, es gibt einen gewissen Automatismus, wie in einer Ehe. Und ich habe auch gestern das Beispiel genannt von der Teresa von Lisieux, eine katholische Heilige, die gesagt hat, wenn nur ein bisschen Brennen noch da ist, ein bisschen eine Glut, dann muss sie einen Holzscheit reinwerfen, damit das Feuer wieder zum Brennen kommt. Lassen Sie es nicht zu, dass aus dieser, und da spreche ich jetzt nicht nur von Ihrer Ehe, das steht mir gar nicht zu, da können Sie es auch verwenden, den Holzscheit, aber den dürfen Sie nicht am Ehepartner oder so. Sie verstehen, was ich meine. Suchen Sie sich wieder etwas, was zum Brennen kommt in der Ehe. Aber ich meine es, die Beziehung zu Gott. Geben Sie dem Ding wieder Feuer. Lassen Sie nicht zu, dass aus der Glut, die nur noch mehr da ist, die früher ein Feuer war, dass dort Asche wird. Weil die Asche, da wird es schwierig, die wieder anzuzünden. Also lassen Sie das kleine Feuer wieder entflammen. Hören Sie Lobpreis, hören Sie den ERF oder irgendeinen anderen Lobpreissender. Heute geht es ja alles übers Handy. Ich in der Früh, ich höre beim Duschen überall, höre ich irgendwelche Lobpreislieder. Wenn Sie im Ding laufen im Back, dann spielt es auch keine Rolle, so nebenbei. Lesen Sie wieder Predigten, lesen Sie jeden Tag in der Bibel, sprechen Sie mit Gott und haben Sie die alten Gewohnheiten, die Sie damals so am Brennen hielten, lassen Sie die wieder auffachen. Kommen Sie, nehmen Sie Leute mit in den Gottesdienst. Hier sind nur ein paar freie Stühle. Wo sind die Leute? Versuchen Sie es einfach. Ich habe gestern auch gesagt und ich sage das heute immer wieder, die Menschen sind offener. Und als wenn ich von Gott anfange, dann reden die alle von Kirche. Und dann sage ich, ich meine jetzt nicht die Amtskirche, sondern ich meine Gott, ich meine Jesus. Und eine Gemeinschaft, sich gegenseitig zu verstärken, einen Kaffee zu trinken in diesem wunderschönen Kaffee bei euch da drüben, wo ich gestern gesessen bin. Und der Kaffee war noch gut, habe ich schon gesagt, okay. Also das ist doch was Schönes. Versuchen wir es mit Ideen, Menschen. Wir müssen nicht Gott wie Sauerbier verkaufen und wie Perlen vor die Säue werfen. Aber wenn wir dieses Brennen in uns haben, Begeisterung steckt an. Und ich bin begeistert von Gott. Es ist unglaublich. Und deshalb kann ich mein Goschen nicht halten, okay? Es wird immer schwierig, weil ich musste los, ich wollte der Dame, die mir geholfen hat, den Koffer ins Auto zu tun, Jesus bei mir im Auto, ist ja sofort ein Gesprächsthema. Ich musste leider los. Aber glauben Sie, die Menschen, die Ihnen Gott vor Augen stellt, die sind manchmal ready to go, okay? Erzählen Sie ihnen von Ihrer Begeisterung. Und zuerst müssen Sie diese Begeisterung schaffen. Ich will schließen mit einem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass ich zwei tolle Tage hier bei euch in der Gemeinde sein durfte. Dass ich Menschen getroffen habe, mit Menschen gesprochen habe und auch ihre Sorgen und Nöte gehört habe. Herr Jesus Christus, du weißt, wie wichtig das ist, diese Menschen hier zu segnen, ihnen neue Kraft zu geben, sie neu zu ermutigen, ihnen neu die Power und Energie zu geben, die du mir seit 19 Jahren einfach wie eine Wespe in den Hintern gegeben hast, Herr, dass ich immer von dir reden darf. Und diese Freude und diese Begeisterung, die möchte ich dich bitten, dass du den Menschen hier gibst, dass sie ihre Lieben und ihre Bekannten und ihre Verwandten und die Menschen, die sie treffen, dass sie diese Begeisterung weitergeben. Denn du bist es wert, Herr. Allein du, Jesus, bist es wert der Anbetung und der Freude. Und so wie du mir vor 19 Jahren Freude geschenkt hast und eine Freiheit, die ich nie wieder loslassen werde, so bitte ich um die Anwesenden hier, dass du jeden Einzelnen diese Freiheit und diese Freude neu zuführst und ihnen neu zeigst. Dann hat sich meine Fahrt hier herauf 5-mal, 10-mal, 100-mal gelohnt. Und ich danke dir dafür, dass du dies tun wirst. Danke, Heiliger Geist, danke, Jesus, danke, Gott. Amen.